HR2 Kultur zum Nachhören. Gebühren für gutes Programm. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen im Podcast-Angebot die Musiktitel des folgenden Gesprächs ausblenden müssen.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Kabarettist, Chansonnier, Theatermann, 1922 in ein jüdisches Elternhaus hineingeboren, wachsender Antisemitismus und nach dem 38er Anschluss Österreichs kann Kreisler in die USA fliehen. Mitglied der US Army, zurück nach Europa, langsamer aber stetiger Karriereverlauf, 5 Jahrzehnte musikalische Karriere, wenn ich richtig mitgezählt habe. Ihr Leben, mit welchem Chanson würden Sie es vergleichen? Mit welchem Titel?
Das Leben ist viel zu vielfältiger, dass man es mit einem Chanson vergleichen kann. Ich glaube nicht, dass ich je ein Chanson geschrieben habe, der irgendwie mit meinem Leben an sich vergleichbar wäre.
Es wäre auch vielleicht ein etwas langer Text und auch kompliziert zu schreiben?
Nein, kompliziert zu schreiben, man kann es schon machen. Also ich weiß nicht, zwei alte Tanten tanzen Tango ist vielleicht das Chanson, das ich am ehesten hier nennen würde, weil es eben so diffus ist und keine richtige Handlung und auch keine richtige Aussage hat, außer dass es immer weitergeht irgendwie und dass wir von Dingen, die passieren, eigentlich im Grund keine Ahnung haben.
Herr Kreisler, wir müssen jetzt an dieser Stelle am besten eine Grundsatzentscheidung treffen. Sprechen wir über Taubenvergiften oder nicht? Spielen wir es oder nicht? Sie sind so mit diesem Lied identifiziert worden. Ich könnte mir vorstellen, Sie haben es jetzt langsam dick.
Schauen Sie, das Taubenvergiften war in meinen Augen kein besonders gutes Lied. Ich habe es sehr schnell geschrieben. Es war damals eine Aktualität in den Zeitungen, in Wien zumindest, aber auch sicher in anderen Großstädten, stand wochenlang, wie wird man diese Taubenplage los, die alles verschmutzen. Und so habe ich sehr schnell dieses Lied geschrieben. Ich kann Sie denn auch aufsagen, schau, die Sonne ist warm und die Lüfte sind lau, geh mal Taubenvergiften im Park, die Bäume sind grün und der Himmel ist blau, geh mal Taubenvergiften im Park. Wir sitzen zusammen in der Laube und jeder vergiftet der Taube. Der Frühling, der dringt bis ins innerste Mark beim Taubenvergiften im Park. Das ist ein Wiener Walzer, hat etwas mit der Wiener Mentalität zu tun, die halt immer gemütlich sein und hinter dieser Gemütlichkeit steckt eine große Grausamkeit und eine große Missachtung anderer Menschen.
Ich erinnere mich an ein Münchner Gastspiel von Ihnen mit Barbara Peters, die bei dem Gespräch hier mit dabei ist. Da haben Sie für ein Radiomagazin, was ich moderiert habe, die Zwischenmusiken live gespielt. Das waren die 70er Jahre, ganz andere Jahre als und Jahrzehnte als heutzutage. Sind heute wieder mehr so die Molltöne angesagt und mögen Sie die schwarzen Tasten lieber als die weißen?
Ich glaube schon. Also wir leben in keiner sehr zukunftsträchtigen Zeit. Wir haben alle ein bisschen Angst vor der Zukunft, glaube ich. Ich weiß nicht, ob die Angst berechtigt ist, aber sie ist überall. Und das hat man in den 70er Jahren oder in den ersten Nachkriegsjahren nicht. Da war man noch voller Hoffnung. Mittlerweile ist die Welt kleiner geworden und auch bedrohlicher geworden.
Das neue Buch, das erschienen ist, Georg Kreisler heißt es, gibt es gar nicht. So heißt diese Biografie, die Hans-Jürgen Fink und Michael Seufert über Sie geschrieben haben. Warum haben Sie nicht selbst autobiografisch zur Feder gegriffen? Die Autoren haben mir gesagt, das wäre zu viel journalistische Arbeit für Sie. Sie wollten nicht so pingelig recherchieren und vorgehen. Das wäre nicht so Ihr Ding. Ist das richtig?
Ja, das ist richtig. Also Journalist ist nicht mein Beruf. Ich bin kein guter Berichterstatter oder ein guter Recherchierer oder Rechercheur, wie man es nennen mag. Und das haben die zwei eben ganz vorzüglich gemacht. Die haben Dinge ausgegraben, an die ich nie gedacht hätte, geschweige denn, die ich hätte recherchieren können. Zum Beispiel habe ich im Jahr 47 in New York auf Englisch ein Plattenalbum gemacht, damals noch auf Shellac-Platten. 3 Platten mit 6 Liedern, also jede Seite ein Lied. Und das Album hieß Please Shoot Your Husband, also bitte erschieß deinen Ehemann. Und wurde aber nie verbreitet, weil man dann nachher draufkam und sagte, das ist doch etwas gewagt, das ist ein Aufruf zum Gattenmord und das ist unmoralisch. Und man hat mir freigestellt, die Aufnahmen zu kaufen für $500 oder man würde das Band leider vernichten müssen. Die $500 hatte ich nicht und war fest überzeugt, dass das Band vernichtet war und habe mich nicht weiter darum gekümmert. Aber die beiden haben nachgeforscht, die beiden Journalisten, und haben es gefunden. Und jetzt ist es eine CD, die liegt im Buch bei.
Und wir werden diesen Titel natürlich auch spielen.
I've been in love before, but never like now. She's wonderful, she's heavenly, she's married. I wanna be with her and kiss her somehow, because she's kissable, adorable, but it's impossible. So I tell her, darling, we're not having any fun. There is just one thing to be done. Please shoot your husband. Please kill him dead. Go and do your stuff. He has had enough. Marry me instead.
Im Doppelkopf heute zu Gast Georg Kreisler. Dieses, was wir gerade gehört haben, war zugleich auch Ihr Start, Ihrer Karriere in den Vereinigten Staaten. Aber wir müssen ja noch ein bisschen zurückgehen in die Zeit, also die Zeit so 1922 und später. Was hieß es da, ein Jude zu sein? Denn das Weggehen nach Amerika war ja nicht ein Karrierebeginnen in den Vereinigten Staaten, sondern es war ja ein Auswandern, ein Fliehen vor dem Nationalsozialismus.
Ja, vor allem muss man bedenken, dass Amerika damals, also in den 30er Jahren, ein vollkommen fremder Kontinent war für uns alle. Wir haben keine Ahnung gehabt, was uns erwartet, von der Sprache ganz abgesehen. Und als ich nach Kalifornien kam, nach Hollywood, Los Angeles, da war das, als wäre ich auf den Mars gekommen heutzutage. Es war, man kannte das alles nicht. Es gab keine Supermärkte in Europa. Es gab keine Drugstores und dergleichen in Europa. Also Verkehrsampeln an jeder Ecke. In Wien, glaube ich, gab es, in ganz Wien gab es, als ich wegging, 38, eine einzige Verkehrsampel an der Opernkreuzung. Sonst standen gelegentlich Polizisten und Regeln in den Verkehr, aber im Allgemeinen gab es gar nichts. Also nur ein Beispiel, wir kamen in ein ganz fremdes Land, wo wir die Leute nicht verstanden, das Land nicht verstanden, die Landschaft nicht verstanden. Das ist heute ganz anders. Heute kennt man Amerika, auch wenn man nie dort gewesen ist.
Beschreiben Sie doch die Zeit von damals, wie war dieses Deutschland, wie ist dieser Nationalsozialismus Ihnen gegenübergetreten? Was haben Ihre Freunde empfunden? Was hat man gedacht, was hat man gefühlt, als man Deutschland dann verlassen hat?
Der Nationalsozialismus hat sich vor allem durch eine ungeheure Grausamkeit, Brutalität ausgezeichnet. Also das heißt, zum Beispiel in Wien hat man eine Straße abgesperrt und hat dann einfach gesagt, jetzt gehen wir herum und schauen, alle Juden, die in dieser Straße wohnen, werden verhaftet. Die wurden dann alle verhaftet und mitgenommen und erlebten ein paar Wochen lang Schreckliches in irgendeinem Gefängnis. Man hat damals erzählt, zum Beispiel, das ist ein Beispiel von vielen jetzt, 50 Männer in einem Raum, der vielleicht bestenfalls 10 gefasst hätte. Man schlief auf dem Fußboden, es gab eine Toilette, sonst keinerlei Waschgelegenheit, man wurde verprügelt. Jede Nacht gegen 1-2 Uhr, wenn alle schliefen, wurden die Türe aufgemacht und alle wurden geweckt und 10 wurden ausgesucht, um ins Konzentrationslager Dachau überführt zu werden. Also es war eine Zeit der Grausamkeit. Man hatte ununterbrochen Angst. Es war ja so, dass alle Leute auf der Straße ein Hakenkreuzabzeichen im Knopfloch hatten. Alle, ohne Ausnahme. Denn wenn man keins trug, hat man riskiert, angehalten und belästigt zu werden. Nur die Juden konnten natürlich keines tragen. Daran haben sie sofort erkannt. Also wenn ich auf die Straße gegangen bin, habe ich mich möglichst an die Häuserwand gedrückt und geschaut, dass mich niemand sieht. Und in der Wohnung hatte man erst recht Angst, dass jemand kommt. Man war ununterbrochen in Sorge. Rundherum um mich wurden Leute verhaftet, natürlich grundlos, man wusste nicht einmal ihre Namen, und wurden verprügelt. Sie wurden noch auf der Straße verprügelt, sie wurden zum Straßensäubern. Mit einer Zahnbürste musste man also einen Quadratmeter sauber halten und die Leute haben gejohlt und gejubelt. Es war ein antisemitisches Fest sondergleichen.
Sie haben einen berühmten Fluchtkollegen, das war Billy Wilder, und Billy Wilder soll gesagt haben, die Optimisten endeten in Auschwitz und die Pessimisten in Beverly Hills. 28.000 Menschen konnten damals den amerikanischen Pass bekommen und Wien verlassen.
Ja, ich hatte das große Glück, ich hatte einen Cousin namens Walter Reisch, der war schon einige Jahre davor als Drehbuchautor zu MGM engagiert worden. Man musste damals eine Bürgschaft eines in Amerika ansässigen Menschen bringen. Er hat Bürgschaften für mich und meine Eltern ausgestellt und so konnten wir nach 7 Monaten Hitlerei Österreich verlassen. Es war schlimm genug, es zu verlassen. Also ich habe mich eigentlich darüber gefreut. Ich war 16 Jahre alt und die Abenteuerlust war natürlich groß. Und vor allem war man froh. Ich wurde längst Wochen zuvor aus der Schule herausgeworfen und so weiter. War man froh zu entkommen. Für meine Eltern war es schwieriger. Mein Vater war Rechtsanwalt, sah keinerlei Berufsaussichten für sich. Man durfte auch kein Geld mitnehmen. Ich glaube, es war 10 Mark oder 20 Mark, die man mitnehmen durfte.
Jetzt müssen wir noch schnell biografisch klären, was Teddybären mit Adolf Hitler zu tun hatten.
Nein, das war kein Teddybär, sondern das war ein Onkel meiner Mutter, hatte eine Drogerie und er hat ein Fußpuder erfunden für Schweißfüße. Und dieses Fußpuder hieß Teddy. Und für dieses Fußpuder hingen in den Straßenbahnen Reklametafeln. Die waren ein bisschen im Stil der heutigen Comics. Also das heißt, man sah einen jungen Mann, eine junge Frau und die Frau sagte, Rudi, ich wäre so gern bei dir, aber deine Füße stinken. Das war alles gereimt. Und am nächsten Bild sah man dann Rudi, wie er das Teddy-Fußpuder benutzt und am dritten Bild sah man dann, wie sie in seine Arme sinkt. Und mein Onkel hatte also dieses Fußpuder erfunden und ließ sich von Grafikern, Malern diese Comics zeichnen. Unter diesen Grafikern war auch einmal ein arbeitsloser Maler, der zu ihm kam, namens Adolf Hitler. Und der hat auch so einen Comics gezeichnet für diesen jüdischen Drogisten. Und das hing auch in den Wiener Straßenbahnen oder auf den Reklametafeln. Mein Onkel und seine Frau starben, bevor Hitler kam, aber sie hatten einen Sohn. Und bei dem Sohn, am Tag des Einmarsches, stand bei dem Sohn bereits die Gestapo vor der Türe und suchten diese Bilder, die der Führer für den jüdischen Drogisten Comics gezeichnet hatte. Aber der Sohn hatte sie rechtzeitig entweder zerrissen oder irgendwie beseitigt oder anderswo aufgehoben. Man hat die Wohnung gründlich durchsucht und nichts gefunden.
So witzig in Anführungsstrichen kann dann Geschichte auch unter Umständen sein. Sie treffen in Hollywood dann als Schachgegner einen gewissen, na wie hieß er doch, Benjamin Siegelbaum.
Nein, ich habe ihn nicht in Hollywood getroffen, sondern wir fuhren mit dem italienischen Frachter, einem langsamen Frachter, 34 Tage lang durch den Panama-Kanal nach Los Angeles. Wir konnten nicht über New York fahren, weil da hätte man die Eisenbahnfahrt von New York nach Los Angeles zahlen müssen. Und wie gesagt, man konnte ja kein Geld mitnehmen. Und auf diesem Frachter stieg unterwegs, ich glaube in Costa Rica oder so irgendwo, stiegen zwei Männer ein, deren Yacht in Seenot geraten war. Und ich habe mit einem von diesen Schach gespielt und es stellte sich viel später raus, das war Bugsy Siegel, ein sehr prominenter Gangster, der komischerweise 10 Jahre später praktisch vor meinen Augen erschossen wurde. Das war ein seltsamer Zufall gewesen. Aber mit dem, der war sehr leutselig und hat mit mir Schach gespielt und wir haben uns unterhalten. Und als wir dann ankamen, war bereits die amerikanische Polizei da und hat ihn sofort verhaftet.
Georg Kreisler, wie ist dem, Sie gelten ja als Träumer, dem Träumer die Traumfabrik Hollywood entgegengetreten?
Grausam. Ich habe ja, also zum Film hineinzukommen, war praktisch unmöglich. Natürlich war ich auch zu jung, ich war 16 Jahre alt. Ich habe Klavierstunden gegeben, ich habe bei Bühnenrevuen als Probenpianist gearbeitet, ich habe mit Sängern gearbeitet und so weiter. Den ersten Film, den ich machen konnte, also wo ich dabei sein durfte, war ein Film über Franz Schubert, der hieß New Wine. Und da war ich also auch so, für die Tanzproben habe ich halt Klavier gespielt und so, nicht nur diese Sachen. Also es war sehr schwer, also in den Film richtig hineinkommen, das ging bei mir gar nicht.
Und es war überhaupt auch für Sie schwer, jetzt musikalisch anzufangen, sich zu positionieren in einem fremden Kulturkreis. Ich kann mir vorstellen, jetzt als Europäer muss man da ja erst einmal Anpassungsprozesse überstehen, um überhaupt reinzukommen in diese Gesellschaft.
Ja, natürlich, aber das Schicksal habe ich mit vielen anderen Emigranten geteilt. Es gab natürlich auch prominente Emigranten dort, wie der Thomas Mann oder der Bruno Walter. Aber im Großen und Ganzen haben die Emigranten ein ziemlich kümmerliches Dasein gefristet. Mein Vater zum Beispiel als Rechtsanwalt ist von Haus zu Haus gegangen, Bürsten verkaufen. Meine Mutter hat Torten gebacken für Partys, für andere Leute. Und ich habe, wie gesagt, Klavierstunden gegeben. Das war ein ziemlich mühsames Brot.
Aus dieser Zeit müssen jetzt ein paar prominente Namen fallen, zum Beispiel Fritz Kortner oder Kissinger. Hans Habe und Stefan Heim und auch der Schauspieler Kurt Bois?
Ja, also das sind ganz verschiedene Namen. Also den Hans Habe und den Kissinger habe ich dann später in der Armee kurz kennengelernt. Hans Habe habe ich schon vorher ein bisschen gekannt. Aber Sie dürfen nicht vergessen, ich war ja 16, 17 Jahre alt. Und auch die prominenten Emigranten, wie zum Beispiel Albert Bassermann, um jetzt einen zu erwähnen, der einer der besten deutschen Schauspieler war, übrigens kein Jude, aber mit einer Jüdin verheiratet, der hat sich ja mit mir nicht abgegeben. Auch der Billy Wilder, den Sie erwähnt haben, für den war ich ein junger Bursch von 17 Jahren, das war uninteressant für den. Also ich habe ihn zwar kennengelernt, ich habe mit ihm gesprochen, aber doch nur das Allernötigste und habe zugehört, wenn er sich mit jemand anderem unterhalten hat.
Aber Sie haben immerhin die Beine der Marlene Dietrich kennengelernt.
Die Marlene Dietrich habe ich auch kennengelernt im Haus von Friedrich Holländer zuerst. Sie war aber auch mit meinem Cousin Walter Reisch befreundet, der hatte auch irgendwas für sie geschrieben. Ja, die habe ich da kennengelernt und habe sie später komischerweise als Soldat wiedergesehen. In Versailles hat sie eine Vorstellung für die amerikanischen Soldaten gegeben.
Was hat eigentlich der Hummelflug von Rimsky-Korsakow mit Chaplin und Georg Kreisler zu tun? Eine etwas skurrile Frage.
Bevor ich im Studio bei Charles Chaplin war, war ich bei einem Film, der hieß The Song of Scheherazade, das Lied der Scheherazade. Und das war ein Film über Rimsky-Korsakow. Und da wurde also jede Musik von Rimsky-Korsakow gespielt, darunter der Hummelflug, der ja eigentlich für Geige ist oder jedenfalls. Und den habe ich natürlich, weil er auch getanzt wurde, am Klavier x-mal begleitet. Und als ich dann ein paar Wochen oder Monate später zu Chaplin kam, habe ich in einer Pause für die versammelte Mannschaft den Hummelflug am Klavier gespielt, das im Atelier stand. Und als Chaplin hereinkam und alle an die Arbeit gehen wollten, hat Chaplin ein Zeichen gemacht, er sei ruhig, lasst ihn zu Ende spielen, hat mich zu Ende spielen lassen und hat dann applaudiert.
Warum sind Sie von Hollywood dann nach New York gegangen? Taten Sie sich ein bisschen zu schwer in Hollywood und hatten sich mehr erhofft, auch mehr kulturelle Inspiration in New York, in dieser Metropole, in the Big Apple?
In Hollywood gab es damals überhaupt kein Theater. Das war alles Film und es gab ein bisschen Radio, aber sonst nichts. Und es war, wie gesagt, schwer, in den Film zu kommen. Und wenn, dann kam ich nur hinein. Ich habe ja damals nichts geschrieben, so wie später. Das heißt, die Lieder, die ich damals schon ein bisschen geschrieben habe, also mit denen konnte ich in kein Filmstudio kommen. Das war völlig ausgeschlossen. Wer hätte das machen sollen? Ich kam nur als irgendwie untergeordneter Musiker hinein. Ich war eine Zeit lang bei einer ganz unbekannten kleinen Filmfirma und durfte dort Untermalungsmusik zusammenstellen von bereits existierenden Aufnahmen. Also solche Sachen habe ich gemacht. Von New York hat man mir erzählt, das ist ein großartiges Pflaster, dort gibt es intelligentes Publikum, dort gibt es Nachtlokale in Form von Kabaretts, also wo man auftreten kann und seine Lieder bringen kann und das Publikum weiß das zu schätzen. Und also kleine, intime Lokale. Und da bin ich hingegangen und habe gehofft, dort hineinzukommen. Und nach einigen Jahren Mühe ist es mir auch gelungen.
Wir müssen ja dazu sagen an dieser Stelle, Sie waren oder sind ja dann Amerikaner geworden und kommen nach Ihrer amerikanischen Zeit in der Army zurück nach Europa, nach Wiesbaden. 1945, am Tag der Kapitulation, sind Sie dort.
Ja, das war natürlich gut. Also ich meine, der Krieg war für Deutschland schon lange vorher verloren. Ich kam zu einer Einheit, wo sehr prominente Historiker und Politologen waren, die höchsten deutschen Gefangenen verhört haben. Und zwar kam ich dazu nicht, weil ich ein Historiker war, sondern weil ich Klavier spielen konnte und lustige Lieder singen. Und man hat sich gedacht, man braucht doch etwas Unterhaltung. Und das habe ich dann auch geliefert. Aber ich hatte auch die Gelegenheit, mit sehr prominenten deutschen Gefangenen, wie zum Beispiel Hermann Göring oder Julius Streicher oder Ernst Kaltenbrunner, eine Reihe von Generälen und so weiter, sprechen zu können und sie beobachten zu können. Natürlich war ich zu jung, 20, 21, 22, um da wirklich etwas Wertvolles daraus zu gewinnen. Ich bin auch nicht zu den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen gekommen. Ich hätte gehen können, aber dummerweise habe ich darauf verzichtet. Das war natürlich sehr interessant, dass ich mit denen sprechen konnte.
Und Sie kamen auch als Verhörer. Sie haben teilweise Nazi-Größen verhört im Sinne und im Auftrag der amerikanischen Armee.
Ich habe deutsche Soldaten verhört. Also die Nazi-Größen habe ich, habe einen, den Streicher, habe ich das sogenannte Vorverhör geführt. Das heißt, wo und wann sind sie geboren, was haben sie für Beruf. Er hat lang gebraucht. Streicher war total verwirrt. Und wie ich ihn gefragt habe, was ist ihr Beruf, hat er lange gezögert. Dann hat er gesagt, Volksschullehrer. Und dann habe ich gesagt, war da nicht noch etwas anderes? Dann hat er wieder lange gezögert und dann hat er gesagt, Gauleiter. Und das war sehr lange, er hat sehr lange gebraucht, um überhaupt seinen Namen herauszubringen. Und da stand nun ein zittriger alter Mann, dem man jede Möglichkeit zu einem Selbstmordversuch genommen hatte, also Gürtel und Hosenträger, er hielt seine Hose mit den Händen fest und war in Holzpantoffeln, damit er keine Schuhbänder haben musste und so weiter. Ja, kein Vergleich mit der Nazi-Größe, die er war, wo er sich nur mit Peitsche fotografieren ließ und die größte pornografische Sammlung in Europa hatte. Ich war in dem Haus, es war unglaublich. Und also eben ein gefürchteter Antisemit, Herausgeber des Hetzblattes der Stürmer, dessen Motto es war, die Juden sind unser Unglück.
Georg Kreisler, was haben Sie damals als Jude und als Mensch, der wegen der Nazi-Größen und des Nazireichs geflüchtet war, in dieser Zeit empfunden, als Sie solchen Menschen gegenüberstanden? Denn letzten Endes war diese politische Situation in Deutschland ja dafür verantwortlich, dass Sie letzten Endes um den Globus gereist sind.
Ja eben, letzten Endes sagen Sie, und das stimmt, letzten Endes waren das zerlumpte, arme, armselige Gestalten, die nur Angst hatten, die gezeichnet waren von den Bombennächten, die sie durchgemacht haben. Also es wurde ihnen gründlich heimgezahlt, dass sie den Krieg angefangen hatten. Wenn man nun als junger, gesunder Mensch vor so einem armseligen Häufchen Mensch steht, was soll man da machen? Ihm eine runterhauen? Oder was? Da kann man da nichts machen. Da kann man den höchstens etwas verächtlich behandeln und sagen, also jetzt bist du eingesperrt und jetzt sag mir, was du weißt oder so irgendwas. Aber viel mehr kann man da nicht tun. Jedenfalls ich nicht. Es hat sicherlich auch Verhörer gegeben, die, sagen wir mal, barscher mit den Gefangenen umgegangen sind. Aber die waren schon einiges gewöhnt und an denen wäre alles abgeprallt.
Ihr neuer Lebensraum wird dann sozusagen die Bar. Welche Barnamen gefallen Ihnen denn? Es gibt in Berlin eine Bar, die heißt Bar der Vernunft, ja. Bar jeglicher Vernunft. In welcher haben Sie dann gearbeitet? Dann später in der Marietta Bar, aber in dieser Anfangsphase in Deutschland, wo?
Nein, in Deutschland habe ich nie in einer Bar gearbeitet. Ich habe in der Marietta Bar in Wien gearbeitet, das war mein erstes Engagement überhaupt. Und von der Marietta Bar kam ich dann eben auch in den österreichischen Rundfunk und ins Fernsehen. Ich war auch im deutschen Fernsehen, aber eben nur ganz kurz. Und als ich dann nach Deutschland ging, gab es keine Bars mehr. Das war im Jahr 58. Da war dann nur noch Rundfunk und Fernsehen. Und der große, sagen wir mal, der große Bruch kam im Jahr 1960 in München, als mich August Everding, der damals Schauspieldirektor der Münchner Kammerspiele war, engagierte für Nachtvorstellungen. Also Freitag und Samstag nachts bin ich auf die Münchner Kammerspielebühne gegangen und habe dort einen Chansonabend abgeliefert. Und da wurde man auch in anderen Theatern auf mich aufmerksam und von da an habe ich nur noch in Theatern gespielt. Keine Bars mehr.
In dieser Marietta Bar traf sich ja Gott und die Welt damals.
Die Marietta Bar war eine richtige Künstlerbar, so wie es sie heute gar nicht mehr gibt. Also dort verkehrten viele Schauspieler, Schriftsteller, Maler, Musiker, Größen jeder Art. Und ich war dort sehr zu Hause.
Im Doppelkopf heute zu Gast Georg Kreisler. Er gilt als negativ, als makaber, als grausam. Ich sage, Sie sind ein Wortspieler. Sind Sie mit diesen Etiketten einverstanden? Sie könnten sie jetzt alle wegwischen und neue finden.
Natürlich, also man wird in Schubladen gelegt, nicht? Vor allem von den Medien. Und wenn ich ein paar makabere Lieder geschrieben habe, dann war ich von diesem Moment an grausam und makaber. Aber wenn Sie sich das ein bisschen genauer ansehen, sind die wenigsten, vielleicht 10% von allem, was ich geschrieben habe, makaber oder irgendwie wie soll ich sagen, grausam. Grausam ist schon zu viel gesagt. Denn makaber ist ja nur in der, habe ich ja immer nur so geschrieben, dass eine heitere Musik dazu gespielt wurde, so dass eigentlich das Makabere nicht richtig herauskam, beziehungsweise man hat sich darüber lustig gemacht. Auch das von Ihnen erwähnte Taubenvergiften im Park handelte ja nicht wirklich vom Taubenvergiften, sondern es war eigentlich eine Kritik des sogenannten goldenen Wiener Herzens, also der Wiener Gemütlichkeit, hatte mit Taubenvergiften eigentlich nur oberflächlich zu tun.
Und wir haben uns wechselseitig versprochen, dass wir es nicht spielen. Was spielen wir jetzt?
Was spielen wir denn jetzt? Ich weiß es nicht.
Den Euro könnten wir spielen.
Ah ja, ja. Der Euro hieß ursprünglich der Schilling, aber das macht nichts. Der Euro passt auch. Das passt, das war aus der Zeit, als der Euro eingeführt wurde.
Man kann nicht umhin zu sagen, dass Wien eine herrliche Stadt voller Charme ist. Auch London ist schön und Paris an der Seine. Sogar Oslo macht Spaß, wenn's dort warm ist. Aber nix bleibt stabil, weil die Zeit ändert viel. Die Zeit ändert überhaupt alles. Im nächsten Jahrhundert bleibt nix, wie's heut ist. Ich bin kein Prophet, aber eins weiß ich gewiss. Einmal wird der Eiffelturm nicht mehr sein. Und wo jetzt der Louvre steht, wächst der Wein. Nur der Euro, der bleibt, weil den nix mehr vertreibt. Der wird alles überleben, der allein.
Im Doppelkopf heute zu Gast Georg Kreisler. Ich habe ein paar Namen hier notiert. Sie werden verglichen mit H.C. Artmann, mit Jandl, mit Morgenstern. Das ist eine Riege, da kann man Kreisler daneben stellen und da fühlt man sich wohl, oder?
Ja, durchaus. Das sind ja hervorragende Dichter, Schriftsteller gewesen.
Wie spielt man eigentlich mit Worten? Sie gelten als ein Mensch, der beim Texten auch mit einzelnen Worten sehr sorgsam umgeht, sehr intensiv sich damit auseinandersetzt, korrigiert, abwägt, ändert, noch einmal an den Text rangeht. Das ist harte Arbeit.
Ja, ich glaube, die Selbstkritik ist ein wesentlicher Bestandteil jedes schöpferischen Schaffens. Also nicht gleich alles, was man zu Papier bringt oder auf die Staffelei bringt, gut finden, sondern lieber wegschmeißen, noch einmal probieren. Man muss selbstkritisch sein. Man muss, also ich glaube, ich schmeiße etwa 3/4 von allem, was ich schreibe, weg.
Haben Sie an sich selbst in der Selbstbeobachtung entdecken können, dass jetzt über die Jahrzehnte hinweg beim Schreiben selbst sich etwas verändert, dass man vielleicht anders schreibt, aggressiver oder milder oder intensiver oder tiefer oder wie auch immer. Gibt es da Unterschiede oder ist das immer gleich geblieben?
Ich hoffe, dass es Unterschiede gibt, weil man entwickelt sich ja. Man bleibt ja nicht derselbe Mensch sein ganzes Leben lang. Also ich hoffe, dass es auch bei mir Unterschiede gibt. Man wird vielleicht auch selbstkritischer, man wird anders, man wird auch vielleicht toleranter oder vielleicht auch intoleranter. Das hängt mit dem Menschen zusammen. Auf jeden Fall schreibt man nicht so, wie man vor 20 Jahren geschrieben hat.
In jedem Fall ist aber ganz sicher gleich geblieben, Kreisler hasst jede Form von Anpasserei.
Ja, Anpasserei ist nicht meine Sache, sagen wir mal so. Also ich zögere nicht, mich unguten Dingen zu verwehren. Man hat zum Beispiel, das haben Sie vielleicht sowieso vor, mich zu fragen, also sage ich es jetzt gleich, man hat zum Beispiel in Österreich, in Wien, muss ich sagen, seit meinem 50. Geburtstag, jeden runden Geburtstag mir ein Telegramm oder einen Brief geschickt vom Bundespräsidenten, vom Bundeskanzler, vom Kulturbeauftragten, vom Unterrichtsminister, vom Wiener Bürgermeister und so weiter runter, die mir zu diesem runden Geburtstag gratuliert haben. Aber ich habe aus Wien nur sehr wenig Arbeitsmöglichkeiten bekommen. Und als das an meinem 70. Geburtstag wieder kam, habe ich 2-3 Jahre gewartet und dann habe ich einen offenen Brief geschrieben. Ich möchte nicht mehr, dass man mir zum Geburtstag gratuliert. Ich weiß, ich stehe auf einer Liste mit vielen anderen Leuten und das hat einen gewissen Automatismus, also das heißt automatisch werden irgendwelchen Leuten Gratulationsbriefe geschrieben. Und da Wien also wirklich nicht meine Heimat ist, obwohl ich dort meine kulturellen Wurzeln habe, halte ich es nicht für passend, dass man mir jeden runden Geburtstag gratuliert.
Und es wird doch nicht auch noch ein Orden vielleicht hinterherkommen?
Ja, dasselbe betrifft natürlich Orden. Also ich glaube nicht, dass es gut ist. Ich bin auch kein österreichischer Staatsbürger. Wissen Sie, man hat in Österreich, die Österreicher wurden ja alle im Jahr 38 Deutsche automatisch, weil das war ja der Anschluss an Deutschland. Und im Jahr 45, als der Krieg vorbei war, wurden sie alle automatisch wieder Österreicher. Bis auf diejenigen Österreicher, die ausgewandert waren. Also wer in Österreich nicht ansässig war, der muss jetzt, wenn er wieder österreichischer Staatsbürger werden will, muss ansuchen bei Gericht, beim Magistrat. Ich müsste jemanden um meine österreichische Staatsbürgerschaft bitten. Und das widerstrebt mir. Wenn Sie das nicht anpasserisch nennen, so stimmt das. Da bin ich amerikanischer Staatsbürger geblieben.
Einen Namen haben wir schon erwähnt, haben Sie erwähnt, August Everding, der Sie gefördert hat, ein großer Theatermann in der Münchner Szene, Generalintendant dann später auch. Wir müssen aber auch den Namen Friedrich Dürrenmatt nennen.
Ja, ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang mit mir. Wir haben uns gut gekannt, wir haben uns sehr gut miteinander verstanden. Er war öfter zu Besuch bei mir, er ist leider zu früh gestorben. Wir waren sehr in vielen Dingen ein Herz und eine Seele, obwohl er ja sehr schweizerisch war und ich überhaupt nicht schweizerisch. Also ich schätze ihn sehr, aber also ich kann nicht sagen, er hat mich irgendwie gefördert oder das war auch gar nicht nötig.
Aber Sie haben ihn gekannt. Mit Ihrem Humor ist nicht zu spaßen.
Mit welchem Humor ist zu spaßen? Humor hat immer, also der richtige Humor, hat immer einen etwas tieferen Grund. Und wenn man will und dem wirklich in die Tiefe folgt, dann ist vielleicht damit nicht zu spaßen. Aber Humor ist im Grunde genommen dazu da, damit man lacht und sich den tieferen Grund vielleicht erst später überlegt.
Sie sind ja lange vagabundiert durch diese Welt des Kabaretts und die Welt der Showbühnen und der Bars und der Auftritte und der Theater. Sie sind aber seit Jahren jetzt in Basel ansässig und da ist eigentlich Ihre zweite Welt aufgebaut. Sie sind ja ein Theatermann, Sie schreiben Oper, haben jetzt auch schon die zweite Oper geschrieben. Wie war dieser Übergang von Chanson hinüber in die Welt des Theaters und der Oper?
Also Welt des Theaters war für mich eigentlich immer da. Mit Chansons war es ja so, dass ich sie anfänglich geschrieben habe, weil ich so am schnellsten zu Geld gekommen bin. Ich war ja bettelarm und musste sofort Geld verdienen in Amerika wie auch in Europa. Als ich nach Europa zurückkam, hatte ich $2000 gespart. Das ist schön für den Anfang, aber es hält natürlich nicht sehr lange. Also musste ich auch Geld verdienen. Und eigene Lieder zu bringen am Klavier, das war die beste Möglichkeit, schnell wieder engagiert zu werden und Geld zu verdienen. Es war nie ein sehr geliebter Beruf von mir. Ich habe immer eher zum Theater tendiert, Stücke schreiben, eventuell auch Schauspieler oder Regisseur sein, irgendetwas mit dem Theater zu tun zu haben. Das war nur in seltenen Fällen möglich, aber ich habe dann in den 80er Jahren schlicht und einfach aufgehört, diese kabarettistischen Chansons zu schreiben. Also es ist schon lange her. Seit 20 Jahren habe ich nur noch Lieder geschrieben, die in irgendwelche Stücke, Theaterstücke hineinpassen.
Welche Themen reizen Sie im heutigen aktuellen Theater jetzt vom Schauspiel her und von der Oper her? Oper ist ja großes Musiktheater.
Also Themen gibt es sehr viele und ich weiß nicht, wo ich da anfangen soll. Im heutigen Theater ist es vor allem schwierig, einen Regisseur zu finden. Denn zum Beispiel, es gibt ein Stück von mir, das heißt Adam Schaaf hat Angst. Und das hat ein gewisser Werner Schröter, ein sehr prominenter Regisseur, in Berlin inszeniert und hat total dagegen inszeniert. Und das Stück ist auch sehr mäßig aufgenommen worden und da ist ein bisschen die Regie dran schuld gewesen. Also die Schwierigkeit ist, nicht nur ein Stück unterzubringen bei Theatern heute in Deutschland, sondern es ist auch schwierig, dass das Stück so inszeniert und so präsentiert wird, wie es der Autor geschrieben hat.
Und es selbst zu inszenieren, wäre Ihnen zu risikoreich?
Mir wäre es nicht so risikoreich, aber die meisten Theater wollen das nicht. Die wollen nicht. Meistens verwahrt sich der Regisseur aus gutem Grund dagegen, dass der Autor überhaupt bei Proben auftaucht. Also ich habe schon erlebt, dass Regisseure, die sagen, nein, den Autor will ich nicht sehen. Der redet in alles rein. Natürlich redet er rein, wenn das, was er mühsam Jahre vielleicht oder Monate lang geschrieben hat, jetzt total verhunzt wird. Ich würde auch reinreden, aber es nützt nichts. Junge Regisseure stehen auf dem Standpunkt, das Publikum ist mir egal, der Autor ist mir egal, ich will mich selbst verwirklichen. Das ist der falsche Standpunkt.
Nochmal zum Opernschreiben zurück. Wie muss man sich das eigentlich konkret vorstellen? Wie schreibt man eine Oper?
Ja, ich kann Ihnen nur sagen, wie ich sie schreibe. Ich lege ein Libretto aus, das aber natürlich im Verlauf des Komponierens sehr verändert wird, aber in den Grundzügen erhalten bleibt. Und dann fange ich an mit dem Komponieren.
Das klingt jetzt so leicht. Das kann doch gar nicht so leicht sein, wie Sie es gerade sagen.
Leicht ist es nicht. Natürlich muss man das Handwerk können. Also man muss instrumentieren können und komponieren können. Das schon. Und auch da verwerfe ich das meiste, was ich schreibe, und schreibe es noch einmal und ändere den Text. Und es ist eine mühsame Arbeit, vor allem auch deshalb, weil ich ja nicht jeden Tag instrumentiere und es mir daher etwas schwerer von der Hand geht als Komponisten, die jeden Tag mit nichts anderem als Musik beschäftigt sind.
Und parallel hören Sie dann Mozart?
Ich höre sehr wenig Musik, muss ich sagen. Mir hat unlängst einer eine Aufführung auf CD von der Figaros Hochzeit geschickt und hat gesagt, das ist die beste, die er je gehört hat. Und dem habe ich zurückgeschrieben, die beste Aufführung, die ich je gehört habe, war die in meinem Kopf. Weil ich kenne das jetzt ziemlich gut, um nicht zu sagen auswendig. Da stellt man sich Dinge vor und kennt Dinge und weiß Dinge, da braucht man keine CD dazu.
Viele Menschen, die ich in den vergangenen Tagen getroffen habe, und da haben wir über ihre Personen geredet, haben gesagt, ja, da erinnere ich mich dran an diesen Text, an jenen Text. Wir haben damals gesessen im Wohnzimmer, haben seine Platten aufgelegt und hatten Rotwein oder Curaçao oder welcher Getränke auch immer dabei und haben fasziniert in diese Musik und in diese Texte reingehört. Wenn Sie heute mit Ihren etwa jungen Fans oder auch den Älteren sprechen, wie treten die Ihnen gegenüber? Sie sind ja letzten Endes eine Klavier- und Kabarett- und Bühnenlegende.
Ja eben, viel zu ehrfürchtig, finde ich.
Müssten wir mehr auf Sie draufhauen als Publikum?
Nein, aber wenn...
Oder als Kritiker?
Nein, ich freue mich natürlich, wenn Leute zu mir kommen und sagen, ich kenne ihre Lieder schon vor langem und meine Eltern oder meine Großeltern. Am schlimmsten ist es, sage ich immer, wenn ein uralter Mann zu mir kommt und mit zittriger Stimme sagt, ich kenne ihre Lieder schon, da war ich 5 Jahre alt. Also das ist vielleicht ein bisschen schlimm. Legende sein ist überhaupt ein Beruf, den ich nicht sehr mag. Wissen Sie, dazu arbeitet man zu viel, dazu tüftelt man zu viel herum, dazu ist zu viel Handwerk nötig und das ist eine sehr... zuweilen zumindest eine sehr nüchterne Sache, zu schreiben, zu verwerfen, einen Teil zu verwerfen, immer wieder auszubessern. Also da passen Legenden nicht sehr gut hinein.
Aber ein paar andere Namen, das kommt ja nicht alle Tage vor, zum Beispiel Tucholsky, Heinz Erhardt, Friedrich Holländer, Fink, Helen Vita sind in diesem Walk of Fame in Mainz schon bereits verewigt als Kabarettlegenden. Und sie leben und sind sehr lebendig neben mir und haben dort auch schon eine Erinnerungsplakette. Also ein bisschen Legende ist doch schon, ne?
Ja, das ist Auslegungssache. Ich bin keine Legende für mich. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich betrachte mich nicht als Legende oder als Sage. Legenden sind auch meistens tot. Das soll man nicht vergessen. Lebende Legenden gibt es wenige.
Und sie kommen ja auch eigentlich gar nicht vor, denn das Buch behauptet ja, sie existieren überhaupt nicht. Das kann ich ja nun gar nicht glauben, nachdem ich neben ihnen sitze.
Das ist... ein Zitat von dem Schriftsteller Hans Weigel, der, als ich noch in der Marietta war, in den 50er Jahren in Wien saß, da schrieb er einmal, man hat das Gefühl, nachdem Kreisler, nach seinem letzten Auftritt, geht er auf den Stephansplatz und löst sich in nichts auf und am nächsten Abend materialisiert er sich wieder und kommt wieder in die Bar zurück und bringt seine Lieder. Also das ist ein Zitat eigentlich. Es wird dann auch so ausgelegt in dem Buch, dass ich für Theater nicht existiere, weil ich bin Kabarettist und man wird in eine Schublade gelegt, die mit Theater eigentlich nichts zu tun hat. Die Oper, die Sie erwähnen, wurde in Wien uraufgeführt, ist seither nirgends gespielt worden, obwohl man sie überall angeboten hat. Und die meisten Intendanten, die Platten, es gab ja einen Mitschnitt, also man kann die Oper zur Gänze hören und die Platten kaufen, haben sich das wahrscheinlich gar nicht angehört und haben jedenfalls nicht geantwortet.
Immer noch Kampf um Akzeptanz in diesem Sinne, um Publikum, um öffentliche Aufmerksamkeit in dieser von Medienbilderflut zerzausten Welt.
Kampf ist ein bisschen zu viel gesagt, weil ich bin ja in der glücklichen Lage, es nicht mehr nötig zu haben. Wenn jemand die Oper nicht spielen will, dann sei ihm das unbenommen, das stört mich nicht weiter, denn ich habe sie ja geschrieben und ich habe sie gehört und ich kenne sie auswendig. Also mir nimmt man damit nichts weg. Und wenn man mir Tantiemen wegnimmt, so macht mich das auch nicht böse, weil ich habe genug, um sehr schön mit meiner Frau Barbara Peters zu leben und ein gutes Leben zu führen. Und ich bin 83 Jahre alt und zufrieden und suche nicht Karriere zu machen. Also für mich spielt das keine Rolle, wenn ich abgelehnt werde. Jetzt nicht mehr. Aber es hat natürlich früher schon eine Rolle gespielt.
Georg Kreisler, was haben Sie noch vor? Irgendwelche Pläne, irgendwelche Opernideen, irgendwelche Theater oder vielleicht auch zurück ans Klavier in eine Bar und einfach mal einen Abend wieder bestreiten?
Nein, in eine Bar zurück ans Klavier setzen, das möchte ich nicht. Ich glaube, dazu muss man jung sein oder verhältnismäßig jung. Ich glaube, ich habe so einige gesehen, die sich noch im hohen Alter ans Klavier gesetzt haben und Grimassen geschnitten haben und lustige Lieder gebracht haben. Aber ich glaube, das ist keine gute Idee. Ich schreibe eine zweite Oper zurzeit und ich hoffe, mit der im kommenden Sommer fertig zu sein. Und mir spucken ein paar Buchprojekte im Kopf herum. Und ich werde sehen, ob sich das noch verwirklichen lässt.
Und jetzt hören wir ganz am Schluss, nehme ich an, einen Georg Kreisler.
Ich habe mich sehr gefreut, hier zu sein.
Auch wir, herzlichen Dank für dieses Doppelkopfgespräch. Und wir spielen jetzt ein klassischer Radiotitel, Dreh das Fernsehen ab. Herzlichen Dank.
Habe ich geschlafen? Habe ich geträumt? Gab ich nicht acht? War es eine Fliege, die mich plötzlich geweckt hat? Oder der Sessel, auf dem ich saß, hat er gekracht, war seine Hupe, die von fern mich erschreckt hat. Jedenfalls tut es mir leid, wenn ich schlief, denn es ist doch erst 9:45, lange vor Mitternacht, also zu zeitig, um endgültig schlafen zu gehen. War ich zu müde, war ich passiv, ging etwas schief, während ich schlief. Dreh das Fernsehen ab, Mutter, es zieht. Und der Abend ist zu schön für solche Sorgen. Und das morgige Programm beginnt erst morgen. Ich weiß schon heut, was man dann sieht. Dreh das Fernsehen ab, Mutter, es zieht.
HR2 Kultur zum Nachhören. Gebühren für gutes Programm. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen im Podcast-Angebot die Musiktitel ausblenden müssen.